Deutschlandfunk Interview.
Am Telefon ist nun Katharina Barley, SPD-Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Götter.
Frau Barley, wie groß ist Ihre Angst vor Marine Le Pen?
Naja, ich rechne eigentlich damit, dass Emmanuel Macron die Wahl gewinnt. Aber sollte Marine Le Pen gewinnen, dann werden wir sehr große Probleme in der Europäischen Union bekommen.
Was würde das bedeuten?
Das würde bedeuten, dass diejenigen, die ein völlig anderes Europa wollen, im Sinne einer Schwächung Europas, große Verstärkung bekommen würden. Denn es ist ja nicht so, als gäbe es die nicht schon in der Europäischen Union. Vor allen Dingen Viktor Orban, der ja gerade wiedergewählt worden ist, gehört dazu. Aber andere wollen auch in diese Richtung gehen.
Warum wollen so viele Menschen scheinbar oder einige Menschen ein anderes Europa?
Naja, Nationalismus ist wieder modern geworden. Viele in ihren Wahlkämpfen spielen die nationale Karte. Und es ist natürlich für jedes Land eine Verlockung, dasselbe zu sagen wie Boris Johnson im Grunde genommen beim Brexit, Take Back Control. Also wir wollen wieder selber bestimmen.
Aber das hat ja nicht geklappt so richtig.
Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Wir hatten gestern gerade eine Sitzung dazu mit den entsprechenden Zahlen. Natürlich hat es nicht geklappt, aber alles Negative führte ja Johnson intern auf Corona zurück und das war ja alles nicht so schlimm. Also seine Sichtweise ist da immer noch eine andere.
Was würde es denn dann bedeuten, wenn Le Pen jetzt wirklich gewählt würde? Wäre das dann, wie manche schreiben, das Ende der Europäischen Union?
Ganz so weit würde ich nicht gehen, aber es würde die Dinge wesentlich erschweren. Zum einen, wie gesagt, diejenigen, die die Schwerpunkte eigentlich bei den Nationalstaaten sehen und immer weniger Europa wollen, die würden gestärkt werden. Und auf der anderen Seite würden sie natürlich auch ein Land haben, was den deutsch-französischen Motor dann stottern bis ausgehen lässt. Und das wäre für die Europäische Union auch nicht gut.
Aber zeigt sich nicht gerade in diesem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, in der gesamten weltpolitischen Lage, wie bedeutsam die Europäische Union ist?
Absolut. Gerade in der Anfangsphase waren viele und ich auch sehr beeindruckt von dem, was auf einmal die Europäische Union alles kann. Sehr schnell, sehr zügig, sehr entschlossen, Finanzen, Waffen, Subventionen auf den Weg zu bringen. Allerdings bröckelte es dann eben auch schnell wieder. Und ich habe Viktor Orban schon genannt. Ja. Er war damals noch im Wahlkampf, jetzt ist er gewählt. Da sitzt immer ein Stück weit Putin auch mit am Tisch.
Aber vermitteln sich diese Vorzüge der Europäischen Union nicht? Oder warum dann jetzt trotzdem diese aufstrebenden, wiedererstarkten Kräfte in verschiedenen Ländern, Sie haben es genannt?
Die Bevölkerungen sehen das schon. Nur auf der anderen Seite wird eben mit europäischem Geld viel Gutes getan, insbesondere für die Wirtschaft. Und das reklamieren dann die nationalen Regierungen für sich selbst. Das ist kein neues Phänomen, aber gerade in Ungarn und in Polen sehen wir das ganz stark. Und man darf das nicht unterschätzen. Seit einigen Jahren inzwischen ist das ein systematisches Narrativ in manchen Ländern. Zu sagen, dass insbesondere im Osten Europas, dass die Europäische Union ihnen eine andere Moral, eine andere Kultur, eine andere Tradition aufdrängen wolle. Das ist etwas, was man wirklich nicht unterschätzen darf, was in einigen Mitgliedstaaten im Osten leider zunehmend Zuspruch findet.
Ist das eine Art parallele Kriegsführung auch von Russland? Sie haben die Unterstützung Putins angesprochen, die sozusagen jenseits dieses russischen Angriffskriegs in der Ukraine gerade geführt wird, gegen den Westen?
Absolut. Wir können das nicht immer punktuell nachweisen, aber wir wissen natürlich, dass Desinformation, Propaganda zum Handwerkszeug von Putin gehört. Und ich nehme mal nur ein Beispiel. Manche werden vielleicht etwas mit dem Begriff Istanbul-Konvention anfangen können. Das ist eine Konvention zum Schutz vor häuslicher Gewalt. Völlig unproblematisch. Das wird in weiten Teilen Osteuropas mittlerweile wirklich als Angriff auf die traditionelle Familie geframed. Und selbst progressive PolitikerInnen können das gar nicht mehr vertreten, ohne dass sie da vollkommen in die Defensive geraten. Solche Blüten treibt das dort. über Homosexualität, LGBTIQ will ich da gar nicht reden.
Wir lernen gerade, Frau Barley, Geschlossenheit ist ein sehr hohes Gut, gerade in der aktuellen Phase. Jetzt ist es so, innerhalb Deutschlands, aber auch innerhalb der westlichen Unterstützer der Ukraine, da wird aktuell viel über Deutschland, über die Position, die ja, zögerliche Haltung, so sagen es viele, von Olaf Scholz, dem Bundeskanzler, gesprochen im Hinblick auf ja, Unterstützung der Ukraine, Waffenlieferung. Begegnet Ihnen diese Kritik auch in Brüssel?
Ja, die Kritik begegnet mir auch in Brüssel, aber da muss man eben auch sehr genau hinschauen. Von
Was
wem
wird denn da gesagt?
Naja, das ist die lange Linie, weil sie eben von der Energieabhängigkeit kommt und dort Deutschland eine zögerliche Haltung vorgeworfen wird. Da muss man sagen, eine ähnliche Haltung haben viele Länder, aber Deutschland ist natürlich das prominenteste Beispiel. Und dann kommen jetzt diese Waffenlieferungen und die Einlassungen dazu noch obendrauf. Wenn man mit Menschen spricht, die sich ein bisschen damit beschäftigen, dann hört sich das Ganze deutlich ruhiger an. Aber gerade im Europäischen Parlament haben wir natürlich auch Kräfte, die, die das benutzen, gerade auch aus dem rechten Lager. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass das auch angefeuert wird. Aber man muss da schon sehr genau hinschauen. Also wenn man die Zahlen auf dem Tisch hat, die zur Verfügung stehen, beziehungsweise mit denen spricht, die sich wirklich inhaltlich damit beschäftigen, dann ist das deutlich differenzierter.
Aber ist das so? Also die Süddeutsche Zeitung zitiert heute ihren Abgeordnetenkollegen Reinhard Bütikofer von den Grünen. Da steht, in Brüssel würde niemand, Zitat, den Kurs der Zögerlichkeit, den Olaf Scholz gegenüber der notwendigen Waffenhilfe für die Ukraine fährt, verstehen.
Also wir waren gerade gestern gemeinsam in einer Sitzung, Reinhard Bütikofer und ich, und da hat er sich sehr vehement gegen einen solchen politisch instrumentalisierenden Kommentar eines estnischen Kollegen gewandt, der genau dieses Thema benutzt, um daraus deutschen Feindlichkeit zu machen. Viele gerade osteuropäische Länder haben eine komplett andere Sichtweise und das verstehen wir auch alle. Es gibt allerdings auch andere, die das differenzierter sehen, wie gesagt. Ich glaube, dass es vor allen Dingen die sehr unterschiedlichen Stimmen sind, die uns da nicht helfen. Ich glaube, wenn wir alle den Kurs der Bundesregierung erklären würden, wäre die Aufregung auch weniger groß.
Sigmar Gabriel, einst Ihr Parteivorsitzender, der hat gestern hier an dieser Stelle gesagt, Olaf Scholz erklärt das zu wenig, er kommuniziert das zu wenig. Hat Olaf Scholz mit dieser Zeitenwenden-Ankündigung vielleicht Hoffnungen geweckt, ja, die er jetzt nicht unterfüttert, sei es nur rhetorisch?
Die Zeitenwende-Rede war wirklich eine große und hat auch in Europa einen riesigen Widerhall gefunden.
Aber liegt darin nicht das Problem? Sind das leere Worte?
Nein, ganz und gar nicht. Ich meine, die haben eine ganz konkrete Auswirkung. Also die großen Finanzmittel, die zur Verfügung gestellt werden, um die Bundeswehr tauglich zu machen, und die auch gewaltigen Mittel, die Deutschland zur Verfügung stellt im Rahmen der Europäischen Union für die Ukraine, die sind ja da und die sind ja auf diese Rede gegründet. Also das ist ein Stück weit auch der Punkt, was glaube ich viele in Europa nur schwer verstehen, ist tatsächlich, wie vernachlässigt dieser Bereich Verteidigung auch, muss man sagen, von den zuständigen Ministern MinisterInnen, muss man ja leider sagen, in der Vergangenheit war, also wie wenig tatsächlich da ist. Aber wenn man dann hinschaut, also Olaf Scholz hat ja beispielsweise gesagt, wenn jetzt Polen, Tschechien, andere Länder, die sozusagen die osteuropäischen Varianten der Waffen, zum Beispiel der Panzer haben, wenn die liefern, dann wird natürlich Deutschland diese Partnerländer mit den entsprechenden mit dem entsprechenden Nachschub versorgen. Also wenn man genau hinschaut, dann ist da sehr viel mehr. Ich glaube, an der Kommunikation können wir alle noch was tun.
Das heißt, an der eigentlichen Politik müsste sich nichts ändern, sondern nur in Anführungsstrichen an der Kommunikation?
Also ich habe keinen Hehl daraus gemacht, dass ich dafür bin, die Ukraine sehr umfangreich mit Waffen zu unterstützen, auch sehr schnell. Nun bin ich keine Militärexpertin und das irritiert mich manchmal so ein bisschen in dieser Diskussion, wie jeder und jede, ob Politikerin oder nicht, weiß, wie das mit diesem ganzen Waffensystem abläuft. ich vertraue, wenn gesagt wird, es wird alles geliefert, was möglich ist. Das erwarte ich allerdings auch.
Eine Lieferung von Kampfpanzern berge die Gefahr, dass Russland dagegen taktische Atomwaffen einsetze. So hat es Sigmar Gabriel gestern hier gesagt. Teilen Sie diese Sorge?
Nein. Wladimir Putin ist für rationale Erwägungen offensichtlich nicht mehr zugänglich. Also wenn man sich den Untergang der Moskwa ansieht und wie das zum einen nur aufgrund schweren Seegangs erfolgt sein soll, auf der anderen Seite aber der Casus Belli, warum jetzt eskaliert wird, das ist nicht mehr rational. Ich habe das schon oft gesagt, die Ukraine war im Besitz von Atomwaffen nach dem Auseinanderfallen der Sowjetunion und sie hat im Rahmen des Budapester Memorandums diese Atomwaffen an Russland abgegeben. Im Vertrauen darauf, dass Russland gemeinsam mit den USA und Großbritannien der Ukraine territoriale Unverletzlichkeit zugesichert hat. In genau diesem Memorandum. Und deswegen jetzt zu sagen, da könnten möglicherweise genau diese Atomwaffen vielleicht eingesetzt werden, die vorher auf ukrainischem Grund waren und die abgegeben wurden an Russland, erscheint mir absolut zynisch und absurd.
Das heißt, wir haben jetzt nur noch wenig Zeit, aber dann heißt, der Westen dürfte seine Waffenlieferung nicht von dem Kalkül Putins abhängig machen, von der Sorge vor der Angst vor ihm.
Ja, das glaube ich. Zum einen, weil er sowieso so handelt, auch ohne Grund, wie er das für richtig hätte. Und zum Zweiten, was bedeutet das in der letzten Konsequenz? Er hat nun mal diese Atomwaffen, dann wird er als nächstes Georgien, Moldova, wen auch immer überfallen. Und wir sagen dann jedes Mal, naja, aber er hat Atomwaffen. Das kann doch nicht unsere Politik sein.